Sie ist klein, schnell und eine einzige Begegnung mit ihr kann tödlich sein. Die Stechmücke. Sie gilt als das gefährlichste Tier der Welt, denn sie überträgt Krankheiten, an denen jedes Jahr viele hunderttausend Menschen sterben. Aber die Stechmücke kann Erreger nicht nur übertragen, sondern deren Ausbreitung auch verhindern. Wie Forscher Mücken mit Mücken bekämpfen und welche Methoden im Kampf gegen die Blutsauger noch eingesetzt werden, darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Sie finden alle Folgen bei ntv.de und in der ntv-App, bei AudioNow und auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Ich bin Johannes Wallert, hallo. Stechmücken sind für die meisten von uns vor allem eines ziemlich lästig. Wir wehren uns gegen ihre Stiche mit Schlägen, Netzen oder mit Mückenspray oft mehr schlecht als recht. Dann kratzt und juckt es ein paar Tage, aber das war's auch schon. Manche Stechmückenarten sind aber viel mehr als nur nervig. Sie sind richtig gefährlich, denn sie können Krankheiten übertragen. Auf der ganzen Welt versuchen Forscher, das zu verhindern, mit Hightech und auf den ersten Blick unkonventionellen Methoden. Norbert Becker ist Experte in Sachen Stechmückenbekämpfung am Oberrhein. Er war lange Zeit Chef der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz KAPS, aus Speyer. Die hat es nicht nur auf die Überschwemmungsmücken abgesehen, die im Flussgebiet leben und sich dort millionenfach vermehren. Auch die asiatische Tigermücke hat sich in Süddeutschland angesiedelt. Und weil die Krankheitserreger wie das Zika-, Dengue- oder Chikungunya-Virus übertragen kann, wird sie mit einer besonderen Methode bekämpft.
SIT, sogenannte SIT-Methode, das steht für sterile Insektentechnik. Und zwar haben wir unsere Tigermücken, die wir in Heidelberg gefunden haben, nach Bologna geschickt. Und die züchten die Mücken, unseren Genotyp dort, massenhaft. Und die männlichen Puppen werden von den weiblichen Puppen getrennt. Die weiblichen Puppen sind größer, sodass man also quasi die relativ gut trennen kann, die zwei Geschlechter. Und die männlichen Puppen werden dann in einem nahegelegenen Krankenhaus mit Gamma-Bestrahlung sterilisiert. Und diese Bestrahlung ist so eingestellt, dass die Geschlechtszellen, also die Spermien, geschädigt werden, aber die somatischen, die Körperzellen nicht geschädigt werden, sodass die sterilisierten Männlein noch weiterhin gut fliegen können und auch noch Lust auf Sex haben.
Das Verfahren, das Becker hier beschreibt, grenzt bei genauem Hinsehen an Sabotage. Männliche Mücken werden im Labor mit Hilfe von radioaktiver Strahlung unfruchtbar gemacht und dann zu Tausenden in die Freiheit entlassen. Dass sie zeugungsunfähig sind, merken sie nicht, genauso wenig wie die wilden Weibchen, mit denen sie sich paaren. Wenn die anschließend ihre Eier ablegen, schlüpft daraus kein Nachwuchs. Woanders setzt man nicht auf Strahlung, sondern auf Bakterien, aber das Ergebnis ist ebenfalls eine Art Sabotage. Männliche Mücken werden im Labor mit sogenannten Wolbachien infiziert. Die kommen in vielen Insektenarten vor und machen den meisten der Tiere nichts aus. Seit ein paar Jahren gelten Wolbachia-Bakterien aber als eine Art Wunderwaffe gegen Stechmücken, die Krankheitserreger übertragen. US-Forscher haben nämlich herausgefunden, dass man männliche Mücken mit Wolbachien unfruchtbar machen kann. Weibchen, die das Bakterium in sich tragen, können sich zwar fortpflanzen, aber die gefährlichen Viren vermehren sich in ihnen nicht. Wolbachia-Mücken werden etwa in Australien, Südostasien, Südamerika oder in Mexiko bereits eingesetzt, in Deutschland aber noch nicht. Die Forschung ist noch nicht weit genug, sagt Norbert Becker. Die KAPS setzt deshalb vorerst weiter auf die Bestrahlungsmethode. Die, sagt er, ist aber ähnlich effektiv wie die Wolbachien-Strategie.
Wir setzen praktisch in einem wöchentlichen Turnus, jetzt gerade im Moment in Ludwigshafen, aber auch in Freiburg, pro Hektar 1000 bis 1500 dieser sterilen Männlein aus, meistens in den späten Nachmittagsstunden. Und die suchen dann die Weibchen, die Wildweibchen, die dort sich entwickelt haben, paaren sich mit denen. Und die Eier, die abgelegt werden, die werden keine Embryonen entwickeln, also die sind dann quasi nicht lebensfähig. Und das funktioniert sehr gut. Wir können mit dieser Methode mehr als 70% der Population reduzieren.
Das funktioniert auch deshalb so gut, weil Mücken in ihrem Leben zwar mehrmals Eier ablegen, sich dafür aber nur einmal, und zwar am Anfang, paaren müssen. Das bedeutet, hat sich eine wilde Mücke einmal mit einem sterilen Männchen gepaart, schlüpft aus ihren Eiern für den Rest ihres Lebens kein Nachwuchs mehr. Das kann einen großen Unterschied machen, denn Mückenweibchen können mit einem Mal rund 300 Eier ablegen. Und das tun sie in ihrem Leben fast wöchentlich, erklärt Doreen Werner vom Leibniz-Institut für Agrarforschung in Möncheberg.
Wir gehen jetzt mal von optimalen Bedingungen aus. Optimal wird definiert durch die Witterungsbedingungen und durch das Nahrungsangebot. Jetzt nicht 4 Wochen Dauerregen, weil dann ist die Mücke auch gestresst, weil sie nicht auf Nahrungssuche gehen kann, nicht auf Blutwirtsuche gehen kann. Also sagen wir, gute Möglichkeiten, immer gleich die Eier ablegen zu können, einen Wirt zu finden, neue Eier reifen zu lassen, eine neue Blutmahlzeit, also Eierablage, neue Blutmahlzeit. Kann ich von einer Lebensdauer von 4 bis 6 Wochen von einer einzelnen Mücke ausgehen. Und eine Mücke kann 4 bis 5 Mal hintereinander Eier ablegen.
Wenn es gut läuft für die Mücke, kommen da schnell mehr als 1000 Nachkommen zusammen, die sich natürlich auch wieder fortpflanzen. Und wenn die alle einmal durch die Luft schwirren, kann man sie kaum noch daran hindern, auf Blutjagd zu gehen. Sabotierte Männchen aus dem Labor können zwar die Ausbreitung stoppen, aber noch besser ist es, wenn die Larven gar nicht erst schlüpfen. Hier kommt das Mittel BTI ins Spiel. Das ist ein Eiweißstoff, der gezielt Mückenlarven abtötet und gerne überall dort eingesetzt wird, wo Stechmücken als Problem betrachtet werden. Naturschützer kritisieren, dass der großflächige Einsatz von BTI in der Natur auch andere Arten schädigt, die den Menschen nicht stechen, aber wichtige Nahrung für andere Tiere sind. Beim gezielten Einsatz gegen Tigermücken in den Städten ist das Mittel aber erste Wahl. Damit wir auch wissen, wo sich die Mücken aufhalten und wo sie brüten, haben Doreen Werner und ihre Mitarbeiter aus Münchenberg den Mückenatlas ins Leben gerufen. Da kann jeder mitmachen und gefangene Mücken einsenden.
Das ist deshalb für uns so wertvoll, weil wir mit unseren eigenen Ressourcen gar nicht von Husum bis Berchtesgaden oder von der Eifel bis nach Görlitz zeitgleich Mücken erfassen können. Aber durch die Einsendung bekommen wir eine gute Abbildung, was, wo, wann in Deutschland passiert. Weil die Leute, die vor Ort sind, natürlich auch die kleinregionalen Zustände registrieren und dann natürlich auch sehen, wann sind die Mücken aktiv und welche Mücken nerven sie, weil das sind die, die sie uns dann auch einschicken. Und wir können dann sehr detailliert Forschungsansätze planen. Wir schauen, wo kommt die Mücke her. Es spielt natürlich auch eine Rolle, ist es ein Männchen, ist es ein Weibchen. Aber was wir in jedem Fall machen, ist, wir fahren vor Ort und wir suchen die Entwicklungsstadien.
Auf der Suche nach den Brutplätzen der asiatischen Tigermücke ist detektivisches Gespür gefragt. Der Blutsauger hat sich nämlich perfekt an das urbane Leben angepasst und er brütet quasi überall, wo es Wasser gibt. Zum Beispiel im Untersetzer von Blumenkübeln, in Regentonnen oder auch in einer kleinen Wasserpfütze in einer weggeworfenen Cola-Dose. Bewährt hat sich bei der Suche vor allem das sogenannte Friedhofshopping.
Friedhöfe sind deshalb für uns so genial, weil wir nicht nur die Brutstätten haben, also die zahlreichen künstlichen Wassergefäße, in denen die Mücken ihre Eier ablegen können, sondern wir haben auch die zahlreichen Pflanzen und Blumen, die als Nektar- oder Pflanzensaftspender in Frage kommen, weil entgegen dem Volksmund, der ja gerne glaubt, dass die Mücken sich vom Blut ernähren, brauchen sie halt diese Zuckersäfte, um ihre Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Wir haben die schattigen Bereiche. Mücken mögen es nicht sonnenexponiert. Sie ziehen sich gerne tagsüber in die schattigen Bereiche, die eine höhere Luftfeuchtigkeit aufweisen, zurück. Und wir haben natürlich die potenziellen Blutwirte. Ich denke da jetzt nicht unbedingt an die Besucher, die die Gräber pflegen, aber sie haben eine Reihe von Kleinsäugern, sie haben Vögel, sie haben zum Teil auch Fledermäuse, die natürlich als Blutwirte potenziell in Frage kommen.
Sind die Forscher einmal fündig geworden, erkunden sie systematisch die Umgebung und suchen potenzielle Brutstätten. Dabei kommt ihnen eine Eigenschaft der Tigermücke zugute. Sie fliegt nämlich nie weiter als einige hundert Meter. Der Suchradius ist also immerhin begrenzt. Die CAPS verteilt im Risikogebiet jedes Jahr Infoflyer und BTI-Tabletten und geht von Haus zu Haus, um die Bürger zu sensibilisieren. Ohne diesen Einsatz geht es nicht, sagt Norbert Becker.
Die Tigermückenbekämpfung im Siedlungsbereich, die beruht auf 3 Säulen. Die erste Säule ist, dass man die Bevölkerung mit involviert in die Bekämpfung, dass man unnötige Brutplätze beseitigt, dass man Eimer, Gießkannen so hinstellt, dass ich kein Regenwasser ansammeln kann, dass man Regenfässer abdeckt nach einer BTI-Behandlung und dann abdeckt, dass die Weibchen keine Eier mehr ablegen können. und so weiter, dass die Regenrinnen gereinigt werden. Und die zweite Säule ist dann, wir gehen von Haus zu Haus und besuchen alle Anwesen und behandeln dann vorwiegend die Regenfässer, das sind Massenbrutplätze oft, oder andere Behältnisse dann mit BDI. Und das machen wir im Turnus von etwa 4 Wochen. Und dann, wie gesagt, wöchentlich wird dann noch da der Deckel drauf gemacht mit der sogenannten Sit-Methode, dass wir die Tigermücken dann sehr gut in Schach halten können.
Der Aufwand ist hoch, doch er ist gerechtfertigt. Unter den gefährlichsten Mücken der Welt rangiert die asiatische Tigermücke auf dem 3. Platz, sagt Norbert Becker. Klar, nicht jeder Stich einer Tigermücke ist gleich gefährlich, denn um einen Erreger zu übertragen, braucht sie auch einen Wirt, von dem sie das Virus bekommt. Aber tropische Krankheiten wie etwa Zika, Dengue oder Chikungunya treten immer öfter auch in Europa auf und damit wächst auch die Gefahr, dass eine Mücke ein Virus weitergibt. Problematisch könnte für uns in Deutschland aber nicht nur die Tigermücke, sondern auch noch eine andere Mückenart werden, und zwar die Hausmücke. Die kann nämlich das West-Nil-Virus übertragen. Erste Fälle gab es bereits in Ostdeutschland. Als Risikogebiet gilt der Oberrhein, das Gebiet, in dem die CAPS tätig ist. Norbert Becker und seine Kollegen erforschen gerade, ob sie die Hausmücke mit ähnlichen Mitteln wie die Tigermücke bekämpfen können. Die Zeichen stehen gut. Becker denkt aber schon an den nächsten Schritt, auch wenn es den in Deutschland vorerst wohl nicht geben wird.
Es gibt natürlich jetzt neue Gentechniken, wo man letale Gene eben in die Mückenpopulation einschleusen kann. Gene Drive nennen wir das, wo man das Genom so verändert, dass also die Population zusammenbrechen kann. Das ist im Labor schon teilweise gemacht worden, wurde auch verschiedene Tests in Brasilien gemacht oder Cayman Islands. Bei uns in Deutschland ist die Gentechnik halt etwas in Verruf geraten und die Bevölkerung reagiert da sehr negativ und ist jetzt bis jetzt noch nicht zulässig bei uns. Ich selbst sehe in der Gentechnik schon eine große Chance, dass wir eben Vektoren von Krankheiten da doch bekämpfen können, insbesondere die Mücken. Allerdings muss die Risikoabschätzung halt vorher sorgfältig gemacht werden. Und wenn man sowas macht, muss man auch die Bevölkerung hinreichend informieren, was man macht, dass diese Sorge und die Angst eben genommen wird.
Das war wieder was gelernt für heute. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich bin Johannes Wallert und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.